Dann widmen wir uns dem Thema zu. Da würde ich jetzt ganz gerne eine Umfrage anstellen. Das wird ja da und dort heute gemacht. Verführung durch Scheinlogik oder wenn Scheinlogik verführt. Es gab mal eine Zeit, da habe ich mit diesem Wort nicht viel anfangen können. Ich habe es auch erst entdeckt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Scheinlogik. Was soll man sich darunter vorstellen? Weckt es Fragen? Ist das Ganze nebulös? Oder wie auch immer. Aber wir wollen uns an dieses Thema wagen. Wenn Scheinlogik, da steckt das Wort Schein drin oder scheinbar und das Wort Logik. Logik, wenn etwas logisch ist, dann sollte es einleuchtend sein. Also da gibt es jetzt eine Scheinlogik. Ich habe 4 Fragestellungen, die ich beantworten möchte heute Abend. Und die erste heißt, wie ich das Thema fand. Und zwar in der Bibel. Ihr glaubt es fast nicht, aber in der Bibel. Wie ich das Thema in der Bibel fand, da schlagen wir auf. Kolosser 2, Vers 4. Und da ist es gut, wenn man jetzt mehrere Übersetzungen zur Hand nimmt, unter anderem auch die von Heinz Schumacher, die ich für sehr gut finde, weil in der Art und Weise, wie er das Neue Testament übersetzt und erklärt, da ersetzt er geradezu Wörterbücher und Kommentare mit dem, was er dazu schreibt. Ich finde es ausgezeichnet. Und er hat auch dieses Wort wiedergegeben. Also Kolosser 2, Vers 4. Ich sage das, dass euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Klingt, fast hätte ich gesagt, ein bisschen harmlos, wenn das das Sprungbrett sein soll für die Frage nach der Scheinlogik. Und in der Tat, wenn wir das wörtlich nehmen, heißt es, lasst euch nicht von jemand verführen, mit einem Schein von Logik täuschen. Lasst euch durch niemand mit einem Schein von Logik täuschen. Logisch einleuchtend, begründet, vordergründig, ja klar, da muss man zustimmen und doch ist es falsch. Deshalb Scheinlogik. Das ist eine gefährliche Situation. Ich möchte dem noch ein anderes Wort hinzufügen, und zwar 2. Thessalonicher 2, die Verse 2 und 3. Da ist ja das Kommen des Herrn Jesus angesprochen. Der Paulus gibt hier Zusatzunterweisung zu der Botschaft, die er den Thessalonichern schon einmal gebracht hat. Er kann sie daran erinnern, erinnert euch nicht, was ich euch damals sagte. Und trotzdem ist in der Zwischenzeit etwas eingetreten, was die Gemeinde durcheinander gebracht hat. Also Verse 2 und 3 im zweiten Kapitel, 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen. Es gab damals schon Fälschungen. Als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise. Und dann kommt die weitere Erklärung, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit und so weiter. Es geht ja jetzt um die biblische Begründung des Begriffs Scheinlogik. Der ist tatsächlich in der Bibel vorhanden. Lasst euch nicht vom vernünftigen Denken hinweg erschüttern. Heinz Schumacher gibt dazu die Erklärung in einer Fußnote. Auch das biblische Hoffnungsgut soll vernünftig und ruhig bedacht werden. Man kann ja, wenn man eben über biblische Hoffnung spricht, sehr schnell in ein emotionales Fahrwasser geraten. Muss nicht sein, soll auch gar nicht sein. Auch das biblische Hoffnungsgut soll vernünftig und ruhig bedacht werden. Was waren denn damals die verführerischen Reden oder Parolen? Ich habe nämlich im Hinterkopf noch ein Unterthema zu dem von der Scheinlogik. Das lautet nämlich so, das Parolenblendwerk hängt mit Scheinlogik zusammen. Was waren denn die Parolen? Was waren denn die verführerischen Reden, auf die Paulus eingeht und sehr deutlich Stellung bezieht? In Thessalonich war die Gemeinde in Sachen biblischer Hoffnung unterwiesen worden. Das sagt er ganz deutlich. Eben, denkt doch bitte dran, was ich euch verkündigt habe. Dabei war Thessalonich eine junge Gemeinde. Wir meinen heute manches Mal, das prophetische Wort müsste man nur den Senioren sagen. Oder den Fortgeschrittenen oder den Reifgewordenen und den jungen Gläubigen kann man das nicht zumuten. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Ein Mensch, der suchend und fragend geworden ist und Antwort bekommen hat durch das Evangelium, der kann und soll in die ganze biblische Wahrheit eingeführt werden. Das ist eine Aufgabe. Gerade im heutigen Wirrwarr-Geschehen ist es wichtig, dass wir biblisches Hoffnungsgut und die biblischen Zielangaben gesagt bekommen. Das ist der Anker, das gibt Orientierung. Also der Paulus hat sich nicht gescheut, den Thessalonichern den Ratschluss Gottes in seiner Gesamtheit zu sagen. Wirklich mehrfach, erinnert ihr euch nicht daran. Natürlich ist es so, dass man nicht 100 Dinge auf einmal fassen kann, aber die Grundlinie muss erfasst werden. Ja, was war denn damals bei den Thessalonichern? Da ist die Parole ausgegeben worden, der Tag des Herrn ist da. Abgeleitet von den Versuchungen, Verführungen, Verfolgungen oder was auch immer, auf jeden Fall. Die Gemeinde war erschüttert, war durcheinander. Der Tag des Herrn ist da. Und da sagt Paulus, nein, nein, jetzt überlegt mal ganz nüchtern und sachlich. Und bei den Kolossern, da überrascht es, dass da Leute aufgetreten sind, die gesagt haben, wenn ihr hundertprozentig sein wollt, also hundertprozentige Christen, ganz entschieden, dann müsst ihr euch auch noch beschneiden lassen. Das war das Bundeszeichen für Israel, ganz klar. Und es waren Juden, die Christen geworden sind, gesagt haben, noch, also bitteschön, das mit dem Gesetz, das können wir so, wie der Paulus das da bringt, das können wir nicht sehen. Ihr müsst euch noch einfach dieses Bundeszeichen zulegen. Und das Ganze wurde durch Sonderbotschaften und Visionen unterstrichen. Darauf geht der Kolosserbrief ein. Und dann muss es ja Bedeutung und Gewicht haben. Manches, was per Weissagung und Vision und Sonderprophetie und Botschaften da kommt, das macht ja Eindruck. Und wie antwortet Paulus darauf? Christus allein. In ihm wohnt die Fülle Gottes leibhaftig. Lasst euch nicht den Kopf verdrehen. Lasst euch nicht durch Scheinlogik verführen. Das ist seine Antwort. Ich will es noch etwas pauschaler sagen. Man kann bei dem Apostel Paulus überhaupt feststellen, wenn er Gemeindeprobleme anspricht, die ihm unterbreitet werden, dann geht er in seiner Seelsorge immer in die Richtung, Jesus groß zu machen. Und das kommt im Kolosserbrief ganz deutlich zum Vorschein. All die Zusatzerwartungen und Forderungen und das, was so auf einem Nebengleis hereingeschoben werden soll, an Gesetzeszutaten, da sagt er, lass doch die Finger davon. Jesus genügt, Jesus allein, Jesus groß machen. Das ist auch für unser persönliches Glaubensleben und auch für unsere Gespräche untereinander, auch seelsorgerliche Begegnungen, ganz wichtig. Das ist das Heilmittel für uns, dass Jesus groß wird in unserem Leben. Lässt sich das, was damals als scheinlogische Verführung die Gemeinden durcheinander gebracht hat, auf heute übertragen? Könnte man sagen, Thessalonich, das ist schon lang her, Kolosser, das ist auch schon lang her. Ich will ein paar Streiflichter bringen im Lauf des Vortrags heute Abend, sicherlich noch ein paar. Während unserer Münchner Zeit, wir waren im Gemeindedienst 18 Jahre in München, während dieser Münchner Zeit kam auf einmal, ausgelöst durch eine Vision, die der damals in Berlin tätige Prediger Volkhard Spitzer losgelassen hat, muss ich schon sagen. Die Parole auf, jetzt sage ich bewusst Parole. Wir gehen nach Berlin. Das war in der Münchner Allianz eine ganz große Sache. Das hat eingeschlagen. Man hat wirklich Propaganda gemacht, als ob jetzt halb München sich aufmachen müsste. Vor allem die Frommen, die sollten sich jetzt aufmachen. Wir gehen nach Berlin. Das hat man als Parole ausgegeben. In der Tat. Soll ich sagen, wie ich reagiert habe? Ich habe auf der Kanzel, die mir damals anvertraut war, zur Wortgottesverkündigung öffentlich gesagt, ich gehe nicht nach Berlin. Wir erinnern uns an den Irakkrieg. Es sind in der Zwischenzeit viele geschehen, aber das ist mir damals sehr bewusst geworden. Nicht die Tatsache, dass man gegen diesen Krieg sein kann. Kriege sind immer schlimm, furchtbar. Aber eine andere Tatsache hat mich erschüttert, nämlich die, dass plötzlich, ich möchte fast sagen global, als zumindest in den westlichen Bereichen, eine Einheitsfront sich gebildet hat gegen den Krieg. Und dann hat man den Amerikaner da verdonnert und was weiß ich und lächerlich gemacht. Einfach diese Einheitsfront. Ich weiß noch sehr gut, da waren wir in Freudenstadt, das war die Nachfolgezeit nach München, dass die Frau eines Kollegen plötzlich aufgetreten ist und hat Propaganda gemacht, da müssen wir doch auf die Straße und demonstrieren, wir sind gegen den Krieg. Ich habe zu meiner Frau gesagt, du bleibst da. Da hat sie gefolgt. Mir geht es um das Phänomen des plötzlich da. Plötzlich ist etwas da, plötzlich erfasst das alle. Plötzlich ist die Masse so beeindruckt. Und da genügen ein paar zündende Parolen. Ich bin immer noch bei der ersten Frage, wie ich das Thema fand. Schließlich war das Büchlein von Peter Heine, das schon einige Zeit auf dem Markt ist, das aber an Aktualitäten gar nichts verloren hat, absolut nicht. Die Macht der Manipulation. Das muss man empfehlen, wirklich. Er hat hier in vielen Dingen den Nagel auf den Kopf getroffen und absolut nicht veraltet. Also ich werde daraus einige Sätze lesen. Dieses Büchlein hat mich wirklich dazu gebracht, dieses Thema auch anzusprechen. Werbesprache ist reine Schlagwortsprache. Eingängige Slogans benebeln die kritischen Sinne und richten ihren Sonnenstrahl zielgerade auf das gepriesene Produkt. Keine Firma ohne Motto, keine Ware ohne Spot. Schlagworte verkürzen, er verwendet das Wort Schlagworte, ich sage Parolen. Schlagworte verkürzen und emotionalisieren, das heißt wegen die Gefühle. Sie verhindern Kritik und bestechen. Jetzt kommt's, durch scheinbare Logik. Frieden schaffen ohne Waffen. Ah, das muss doch gehen, das muss doch klappen. Frieden wollen wir doch alle, also, und Waffen sind gegen den Frieden, also Frieden schaffen ohne Waffen. Wer wagt da noch zu widersprechen? Liebe statt Krieg. Leben statt Atomtod. Hört ihr die Schlagworttechnik? Rüstung tötet, nie wieder Krieg. Lieber rot als tot werden zu Parolen der Gedankenlosigkeit. Vor 50 Jahren sagte man, lieber das braune Nazihemd als das weiße Totenhemd. Die Farben wechseln. Die Manipulationsstrategie bleibt. Nur eines stimmt, die Menschenwelt lässt sich mit Schlagworten nicht regieren. Vor allem nicht richtig regieren. Schlagworte verletzen die Wahrheit und den Gegner. Ich muss noch was daraus zitieren. Ich könnte jetzt fast seitenlang vorlesen. Dann sagt er, was hält er für einen Vortrag, wenn er das vorliest. Stell dir vor, es kommt Krieg und keiner geht hin. Zitiert die Friedensbewegung ja bis heute Bert Brecht. Der Zusammenhang dieses Gedichtes weist jedoch nach, dass Brecht das totale Gegenteil von dem meinte, was die streitbaren Lügner nun damit suggerieren wollen. So kann man blenden. Noch einmal, dieses Büchlein hat in Gültigkeit nichts eingebüßt. Es kommt eine zweite Frage. Warum die Warnung vor Verführung wichtig ist? Ich weiß nicht, ob es uns schon aufgefallen ist. Jesus warnt in allen seinen Wiederkunfts- oder Zukunftsreden, wenn er einen Blick hineingibt in das zukünftige Geschehen. Jesus warnt jedes Mal am Anfang mit dem Satz, sehet zu, dass euch nicht jemand verführe. Das hat auch Bedeutung. Das Erste also, was wichtig ist, dass wir uns gegen Verführung wappnen, wenn wir an das Zukünftige denken, an das Morgen und Übermorgen überhaupt, was sein wird und kommen wird. Sehe zu, dass euch nicht jemand verführe. Lest es nach, Matthäus 24, Vers 4, Markus 13, 5, Lukas 21, Vers 8. Das sind die drei synoptischen Evangelien, die diese Zukunftsreden Jesu aufgeschrieben haben. Immer zuerst diese Warnung. Und wir können da den Apostel Paulus an die Seite Jesu stellen. Der macht es nämlich genauso. Verführung ist also ein ganz gefährliches Mittel des Gegenspielers, um seine Ziele durchzubringen, um die Gläubigen abzubringen, um das Werk Gottes zu zerstören. Verführung. Also, warum ist die Warnung vor Verführung wichtig? Erstens, weil Jesus selbst warnt. Und jetzt der nächste Gedanke. Vielleicht seid ihr überrascht. Weil Verführung mit Führung beginnt. Wer das entsprechende Alter hat, der kann es ja am eigenen Leib noch als nachvollzogen wiedergeben, wie Hitler sich als der große Führer präsentiert hat und wie er mit seinem großen Führeridol viele begeistert hat. Hat ja bestimmt viele Ursachen, weiß ich auch alles. Ich habe das als Bub mitgemacht. Ich weiß noch sehr wohl, da war ich auf der Schule, Internatsbetrieb, als das Attentat auf den Hitler durchgeführt wurde, mussten wir antreten, da ging alles nach vormilitärischer Ausbildung. Wir sind zu jedem Essen marschiert und an den Tisch gegangen. Also, wir mussten also antreten und der Heimleiter hat eine zündende Rede gehalten und ich kann nur noch ein Wort sagen, Schergen, das Wort habe ich vorher noch nie gehört gehabt, Schergen haben versucht, unseren Führer und so, dann wurde das zündend eben hineingedonnert in unsere jungen Herzen. Wisst ihr, was mein erster Gedanke war? Wie wäre es weitergegangen ohne Hitler? So waren wir geprägt. Der Führer. Verführung beginnt mit Führung. Aber natürlich ist es eine Führung mit einer ganz bestimmten Zielsetzung. Wenn ich in Stuttgart abfahre vom Hauptbahnhof, der auch Schlagzeilen gemacht hat, der S21 Bahnhof, dann stehen die Züge alle parallel. Und dann lande ich in Karlsruhe oder in Ulm. Aber unterwegs kommt die Weiche, die ganz vorsichtig den Zug in eine andere Richtung bringt. Diese Weichenstellungen merkt man kaum am Anfang. Und doch bringen sie in eine falsche Richtung. So ist es mit Verführung. Ganz falsche, gefährliche, vorsichtige, fast unmerkbare Weichenstellungen. Wir stehen auf dem Boden des positiven Christentums. Parole im Dritten Reich. positives Christentum. Aber das macht doch Eindruck auf Christen. Hat der Führer, hat der weiß es doch. Ich sehe mich heute noch als Bub auf unserem Dorfplatz stehen. Birkensweiler war ein Nest, in der Zwischenzeit sind wir auch größer geworden. Und man wurde zu den Führerreden eben gerufen, dass man sich versammelt als Dorfgemeinde. Und dann wurden die Volksempfänger in die umstehenden Häuser gestellt, in die offenen Fenster, und so hat man den Dorfplatz beschallt. Das war damals primitiv, aber das war der erste Anfang. Ich sehe mich heute noch, wie ich als Bub dastand und habe die Führerreden gehört und habe innerlich gezählt, wie oft sagt der Führer Vorsehung. Weil, ich weiß nicht, wer das kam, weil der Gedanke da war, ja, ist er jetzt gläubig oder nicht? Wie oft hat er Vorsehung gebracht? Was hat er unter der Vorsehung gemeint? Ich habe das aus dem Mund einer Zeugin, ich weiß nicht, ob sie heute Abend hier ist, es ist eine Schwester mit einer Haube, die den Führer, wo er aufgetreten ist, ich meine in Gunzenhausen oder in der Gegend, also auch vor Diakonissen, wo er aufgetreten ist, eben mit seinen zündenden Reden. Und an einer ganz bestimmten Stelle seiner Redekunst hat er dann in seine Tasche gegriffen und hat das Neue Testament in Kleinformat herausgezogen und hat den Diakonissen präsentiert. Daraus hole ich jeden Tag meine Kraft. Ja, das macht doch Eindruck. Da hat er aber ganz genau gewusst, den Diakonissen muss ich so kommen. Hitler hat ja übrigens Sprech- und Schauspielunterricht genommen. Der hat schon gewusst, wie man verführt. Mit ganz feinen Weichenstellungen, da ein bisschen daneben, positives Christentum, das muss doch gut sein. Oder einer, der eben seine Kraft jeden Tag holt aus dem Neuen Testament. Also, Verführung beginnt mit Führung. Diese Führung wird angeboten. Und je verworrener, in der Zeit leben wir bereits auch schon wieder, je verworrener, undurchsichtiger, vielstimmiger, keiner weiß so recht, wisst ihr, wenn man die Debatten verfolgt, jetzt Finanzkrise und die politische Situation, und da sitzen ein paar Experten beieinander und am Schluss sind bei fünf Leuten 10 Meinungen übrig. Und der Moderator, der versucht dann mit Mühe und Not den Sack zuzubinden. Da ist man nachher so gescheit wie vorher, wenn man überhaupt gescheit war. In der Zeit sind wir heute. Ich weiß von einem Professor, der gesagt hat, er hört sich und sieht sich keine Talkshows mehr an. Weil sind alle gescheit. Aber es geht nichts zusammen. Das fördert Verwirrung, oder heute sagt man Politikverdrossenheit. Das fördert das alles. Aber das ist im Grunde genommen einfach die Sehnsucht, wir brauchen doch jemanden, der das Sagen hat, der weiß, wo es lang geht, der uns Orientierung gibt. Das war damals Hitler, der ist so aufgetreten. Natürlich war er Arbeitslosigkeit und manche äußere Not, da spielt vieles mit herein. Es wird Führung angeboten, zunächst hilfreich, einleuchtend, problemlösend, scheinbar. Oder für kurze Zeit. Ich sage jetzt ein paar Dinge, die mögen einigen nicht gut aufstoßen. Aber ich verfolge das auch schon eine ganze Weile. Du willst Belebung deiner Gemeinde. Wir hatten mal ein Pfarrer, das kann ich ruhig sagen, ich sage aber nicht den Namen, schon gesagt, wissen Sie, zur Belebung meiner Landeskirche ist mir jedes Mittel recht. Ich habe dann gesagt, aber nicht der Zweck heiligt die Mittel. Das war ja die Parole im Mittelalter. Ja, also du willst Belebung deiner Gemeinde, also dann übernimm doch die Methoden von Willow Krieg. Und dann gibt es diese Zusammenkünfte und dann bekommt man ganz besondere Maßnahmen beigebracht und wie man einfach Gemeinde beleben kann. Wisst ihr, wo da die falsche Weichenstellung liegt? Es geht nicht um Belebung einer Gemeinde, sondern es geht um Belebung eines Menschen. Der Mensch muss doch erneuert werden, nicht die Gemeinde. Dass die Gemeinde natürlich erneuert wird dadurch, dass neue Menschen, bekehrte Menschen, entschiedene Menschen in der Gemeinde sind, ist doch ganz klar. Aber da zäumen wir das Pferd von der falschen Seite her auf. Aber das leuchtet doch ein. Wir wollen Gemeinde beleben, es muss was los sein. Also, dann nimm die Methoden. Ausprobiert in den USA. Gemeindeerneuerung, nein, Menschenerneuerung. Das ist das Thema, das das Evangelium bringt. Du willst Sieg, das sind alles erlebte Dinge, die ich jetzt bringe. Du willst Sieg über die Sünde. Man möchte ja Christ sein, der dem Herrn nun wirklich Ehre macht und nicht ständig oder immer wieder, nicht ständig, aber immer wieder Not macht oder dass man einfach merkt, man ist nicht so, wie man sein soll und auch sein möchte. Also du willst Sieg über die Sünde, dann reise nach Graheim, wenn du dir dort die Hände auflegen lässt von einer ganz bestimmten Person, dann hast du Sieg über die Sünde. Und im Nachklang war das halt nicht der Fall. Oder du willst Geistes fühlen. Du willst ganz vom Geist durchdrungen und vom Geist bewegt sein. Also so ganz echt. Dann musst du nach Toronto fahren und dort kriegst du die Geistesfülle. Und wer das Fahrgeld nicht hat? Aber bitte, das sind Schlagworte gewesen. Ihr erinnert euch. Vordergründig leuchtet das ein. Aber wenn man ein bisschen weiterdenkt, merkt man die, ich möchte fast sagen, die Lächerlichkeit, dass es einfach nicht stimmt. Die Warnung vor Verführung ist deshalb auch wichtig, weil der Mensch Führung braucht. Wir Menschen sind so geschaffen, so angelegt, dass wir einen Hirten brauchen. Das sagt die Bibel von vorne bis hinten. Das demonstriert die Bibel uns vor an dem Hirtenvolk Israel. Es war ein Hirtenvolk von Anfang an. Und von Anfang an hat Gott gesagt, dieses Volk braucht einen Hirten. Und immer dann, wenn es vom Hirten abgewandt hat, ging es schief. Lest mal das Alte Testament, wie oft es sich niedergeschlagen hat. Wir sind Schafe seiner Weide, Psalm 100. Schafe seiner Weide. Der Psalmdichter stört sich nicht daran, dass er sich selber zu den Schafen zählt. Schafe seiner Weide. Oder der ganz wichtige Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Weide, grüne Aue, Schutz, Versorgung. Das liegt da alles drin. Und wir modernen Menschen sind so weit gekommen zu sagen, nein, der Mensch ist autonom, das heißt selbstbestimmend. Das wird ein Selbst, hat ja gewaltig Konjunktur. Aber das ist eine grandiose Illusion. Der Mensch ist nicht selbstbestimmend, das kann er gar nicht. Entweder lässt er sich durchs Wort Gottes und durch Gott selber, seinen Schöpfer und Erlöser, bestimmen und führen, oder er verfällt anderen Ideologien bis hin zu Religionen. Der Mensch ist nicht autonom, wie man sagt, auf sich selbst gestellt und dann schafft er's. Also lassen wir uns das sagen, wir sind Schafe. Schafe brauchen einen Hirten. Ziegen nicht. Kühe auch nicht unbedingt. Ich will also jetzt nicht die Menschen vergleichen mit allen möglichen Tiersorten. Absolut nicht. Aber seien wir Schafe unseres Herrn. Das heißt, dass wir uns dem guten Hirten verschrieben haben. Die Hirtenrede Jesu im Johannesevangelium sagt doch das alles. Der Mensch braucht Führung. Und weil das so ist, deshalb ist der Mensch auch an dieser Stelle ganz besonders verführbar, anfällig, manipulierbar. Peter Hahn hat nicht umsonst dieses Büchlein geschrieben. Die Macht der Manipulation, der kann ich überhaupt prima formulieren, Peter Hahn. Er spricht in diesem Büchlein an, diese Manipuliermethoden, Spiel mit der Angst. Krieg, Bedrohung, ist ja in der Tagesordnung. Aber man spielt damit, um vielleicht auch Massen in eine bestimmte Richtung zu bringen. Appell an das Gefühl. Die Werbestrategen wissen sehr gut, nicht wahr, wie man über die Gefühlsschiene die Geldbeutel der Menschen öffnen kann. Das ist ja recht, wenn wir gäbebereit sind und fähig dazu. Alles ganz klar, kein Problem. Aber manipuliert, in eine bestimmte Richtung gedrängt, da muss man doch hin oder da muss man doch unterstützen. Prüfen muss man es. Und dann bringen ja die Medien heute es fertig, wirklich die Massen zu bewegen. Man spricht ja nicht umsonst von den Massenmedien. Bitte, werden wir den Medien gegenüber immer kritischer? Ich glaube, der frühere, nicht ich glaube, sondern das ist tatsächlich so, der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt hat mal die Äußerung getan, früher oder in seinen jüngeren Jahren, Anfang seiner politischen Laufbahn, da haben wir noch Politik gemacht. Heute machen es die Medien. Das ist schlimm. Wir sagen die Medien, das ist immer noch so ein bisschen neutral. Aber wer steckt denn dahinter? Das sind doch Menschen im Werk, das ist ein Reporter, ein Journalist, ein Redakteur, der in seiner Amtsstube sitzt oder Schreibstube oder was, der dann die Nachrichten entsprechend heraussucht und dann in eine bestimmte Richtung bringt. Das muss man doch bedenken. Und das, was da schwarz auf weiß gedruckt wird, schon gleich für bare Münze nehmen. Nein, das muss man eben nicht. Wie kann man Tatsachen verschleiern, indem man nur verkürzt informiert oder nur die halbe Wahrheit sagt? Ich war ja 18 Mal in Israel, zunächst allein und dann in Gruppen oder mit Gruppen und konnte jedes Mal verfolgen, wie das, was wir in Israel während 2 Wochen oder 3 Wochen dort erlebt und mitbekommen haben, auch über die Informationen, was dort wirklich gelaufen ist oder nicht gelaufen ist, wie das in unseren Medien, wenn ich zurückkam, berichtet wurde. Jedes Mal habe ich es erlebt, wie verzerrt, wie einseitig das ich möchte fast sagen, in der westlichen Welt wiedergegeben wurde. Es hat einfach nicht gestimmt. Oder es wurde in eine bestimmte Richtung gelenkt. Bis heute ist es so, wenn Israel sich gegen die Terroranschläge wehrt und in den Gazastreifen eben die entsprechenden Terrornester aushebt und so weiter, dann kann man beobachten, wie das in unseren Zeitungen oder Medien gebracht wird. Dann heißt es als erstes, Israel hat in der Nacht so und sowieso Vergeltungsschlag und was auch immer. Und als letzten 7., 10. oder 15. Satz heißt dann, dass zuerst eben die Terroristen herübergeschossen haben. Das ist Manipulation. Das fördert den Antisemitismus oder man kann auch sagen den Anti-Israelismus, der in der Welt zunimmt. Ihr Lieben, ich sage noch einmal, an dieser Stelle bitte kritisch hinterfragen. Ich habe am morgen Vormittag noch einen Vortrag in der Richtung Geister zu prüfen, ist geboten, heißt das Thema für morgen Vormittag. Das wird dann eine Art Fortsetzung. Ich habe in dem Büchlein von Peter Hane den Satz gefunden, Dummheit war schon immer ein guter Nährboden für Ideologen. Also zu den Dummen sollten wir nicht gehören. Dritte Frage. Woran lässt sich Scheinlogik erkennen? Da erklärt es das eine das andere, wenn ich jetzt antworte. An einem veranstalteten Parolenblendwerk. Was ist eine Parole? Im Kriegsgeschehen hat man der eigenen Kompanie etwas sagen können, Parole sowieso gilt für den heutigen Tag, für den morgigen Tag oder für die nächste Woche eine andere Parole. Das ist ein kurzes Kennwort, wo man sich ausweisen kann. Es sind verkürzte Aussagen, die schnell einleuchten. Merkworte, Erkennungszeichen. Ein Problem wird auf den springenden Punkt gebracht und die Lösung wird mit einem einleuchtenden Vorschlag angeboten. Das sind Parolen. Verkürzte Wiedergaben. Lieber rot als tot. Solche kurzen Sätze. Ich will auch mal ein positives Beispiel bringen für eine verkürzte Aussage, die aber, ich meine, jetzt treffend ist, also positiv. Man kann auch positive Dinge bündeln, muss es auch manches Mal. Ich nenne jetzt, wir müssen zwischen Sünde und Sünder unterscheiden. Wird heute welche nicht mehr gemacht. In der unseligen Homo-Debatte ist das der springende Punkt. Da wird denjenigen, die dagegen sind, die sagen, das geht nicht, von der Bibel her geht es nicht, weil es klare biblische Aussage ist, wird unterstellt, ja, die würden die anderen verachten und all das, es sei doch lieblos, man müsse doch und so weiter. Die Bibel unterscheidet Sünde und Sünder. Der Sünder ist der von Gott Geliebte, aber nicht die Sünde. Das, was von Gottes Wort abweicht, ist Sünde. Ich weiß sehr wohl, das heute zu sagen, das ist gefährlich geworden. Also Sünde und Sünder unterscheiden. Oder als auch ein positives Beispiel, als Zusammenfassung und Bündelung des Evangeliums kann man sagen, wir werden allein aus Glauben gerecht oder aus Gnaden gerecht. Die Bibel hat wirklich solche Worte, die man fast als Parolen, einfach als Merkzeichen sich einprägen kann. Negatives Beispiel. Ich weiß nicht, ob das die Paradenpartei jetzt wieder aufgreift, aber können wir es denken. Oder die braune, die rechte, rechtsextreme Ecke. Ausländer raus! Ja, da denkt man doch, wir werden überflutet. Wenn ich in Winnenden über den Marktplatz gehe, dann höre ich also so viel Sprachen in dem kleinen Städtchen Winnenden, dass man denkt, wo sind wir denn, im Vielvölkerstaat oder wo? Also, und woher kommen die Probleme in unserem Land bis hin zum Finanziellen? Ach, wegen den vielen Ausländern. Also Ausländer raus. Das ist so eine verkürzte negative Aussage, die ja übrigens auch Fremdenhass schüren kann. Ist klar, Parolen sind verkürzte Aussagen. Wann werden negative Parolen zum Blendwerk? Sie werden zum Blendwerk, wenn Sie ein aktuelles Problem aufgreifen. Ich weiß nicht, wie lange man schon vom Reformstau spricht. Immer noch dran. Das heißt, wir müssen reformieren noch und noch. Das ist ein richtiger Stau, so wie auf der Autobahn ein Autostau ist. Also wir haben einen Reformstau. Da leuchtet es doch jedem ein, wenn einer da ist, der sagt, so müssen wir es machen. Und packt dann die Masse. Und jetzt muss doch endlich was geschehen. Hat er die Lösung? Die Logik dieser Parolen oder vieler Parolen ist eben nur scheinbar logisch. Und zwar, weil die Lösungsvorschläge nur vordergründig sind. Und warum nur vordergründig? Weil sie nicht bis zuletzt, ich bringe gleich ein Beispiel, nicht bis zuletzt durchdacht sind. War es der ADAC oder irgendeine andere Gruppe, hat einmal, es war allerdings nur für eine kurze Zeit, aber man konnte das lesen, die Parole ausgegeben, die Alleebäume an den Autostraßen müssen weg. Das sind Todesfallen, so und so viele sind schon eben durch diese Alleebäume zu Tode gekommen, also die müssen weg. Hat nicht lang gedauert, dann haben die Parole nicht mehr gebracht. Wisst ihr warum? Denn wenn wir unsere Bäume fällen, dann fällt uns eines Tages die Atemluft. Merkt ihr? Parole, aber die Sache weiterdenken, bis zum Ziel durchdenken. Das fällt schwer und hoffentlich kommen wir bald drauf. Diese vordergründig logisch, scheinlogischen Vorschläge sind deshalb gefährlich, weil der Verstand dabei zurückgedrängt wird. Hat ja Peter Hane ja auch gesagt, emotionalisieren, das heißt das gefühlsmäßige Hochjubeln, Stimmungsmache. Ich weiß nicht, wie lange ich in meiner Bibel einen Zeitungsausschnitt habe, vielleicht habe ich ihn jetzt nicht dabei, aber zu Hause. Einen Zeitungsausschnitt mit der Überschrift: Der Verstand ist zurzeit aus der Mode. Verfasserin hört und staunt die ehemalige Chefin des Allensbach-Instituts. Von dort aus wurden Meinungsumfragen ja durchgeführt, immer wieder. Und die hat den Mut gehabt, diesen Artikel zu schreiben. Ich glaube, der kam in der Süddeutschen Zeitung. Der Verstand ist zurzeit aus der Mode. Immer noch. Stimmung, Meinung, das ist das, was zählt. Deshalb ist das Gebot der Stunde eigentlich Nüchternheit. Nüchternheit auch im Blick auf die Tatsache, dass unter Umständen viele für etwas eintreten, demonstrieren. Die Mehrheit, die Masse, ist noch lange kein Beweis für die Gültigkeit. Das ist der Pferdefuß einer Demokratie. Dort geht es immer über Mehrheitsbeschlüsse. Also die Mehrheit muss es doch wissen, von wegen. Man muss nur vorher entsprechend Stimmung machen und dann die Abstimmung durchführen, dann hat man die Sache durch. Ja, vielleicht kommt es noch im Laufe des Abends. Ich würde gerne auch noch einen Satz sagen zu dem S21-Problem, aber das hat mich dazu gebracht, dass wir in unserem Land der fast unbegrenzten Freiheiten zu sagen, Leute, unsere Freiheit ist auch begrenzt. Auch Demonstrationsfreiheit ist nicht uferlos und Redefreiheit auch nicht uferlos und Meinungsfreiheit auch nicht uferlos. Ich sage, ich weiß nicht, wie viele Freiheiten wir haben und meine, da könnte man drauf los operieren. Ich habe die Freiheit auch über Rot, über die Kreuzung zu fahren. Na bitteschön, mach's. Das heißt, das menschliche Leben mit all den Freiheiten braucht doch Regelung. Wenn der andere grün hat und fahren darf, dann habe ich rot. Mehrheiten können beeindrucken. Aber sie müssen in dem, was gesagt wird, auch überprüft werden und hinterfragt werden. Ich möchte noch ein paar Beispiele von einst und heute sagen. Manches ist schon angeklungen. Das heißt, wir müssen die Rolle der Medien kritisch sehen. Ich muss wieder Heine zitieren. Da steht ein Satz drin, den habe ich vorher so auch noch nicht so durchdacht. Nichts, das ist sehr treffsicher formuliert, nichts ist subjektiver als das Objektiv einer Kamera. Das spielt auf das Fernsehen an. Da denkt man, also wenn doch der Kameramann eine Szene aufnimmt, meinetwegen von einem Unfall, und das filmt, ja, das muss doch stimmen. Ja, also was eingefangen ist, eben über das Objektiv einer Kamera, ja, das muss doch stimmen. Dass man hier manipulieren kann nach Strich und Faden, müssen wir auch bedenken. Denn da kann man ja schneiden. Nur das bringen, Israel-Beispiel, was einem in den Kram passt. Da wird gezeigt, dass ein Israeli in der größten Sommerhitze seinen Rasen besprengen, eben damit er überlebt. Erstes Bild. Das zweite Bild, das dann gebracht wird, ist ein palästinensisches Kind, das einen Wasserhahn dreht, aus dem kein Tropfen Wasser herauskommt. Dann heißt es, so sind die Israelis. Sie verschwenden Wasser und die Palästinenser verdursten. Das ist manipuliert. Die Wasserfrage zwischen Israel und Gaza und Jordanien und den Palästinensern ist geregelt. Quoten geregelt. Nichts ist subjektiver als das Objektiv einer Kamera. Unsere Medien sind zu einer großen Macht geworden. Im Dritten Reich war es der Volksempfänger, der damals hochkam. Auch das Filmwesen hat seinen Anfang genommen, das wurde unters Volk gebracht. Volkswagen, Volksempfänger. Das war doch alles schon Steuerung. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Und gleichzeitig wurde das Schlagwort geboren, die Juden sind unser Unglück. Kauft nicht bei Juden. Ist heute wieder da. Ich habe heute oder gestern die Nachricht gelesen, dass Südafrika, die Regierung von Südafrika abgestimmt hat, Produkte aus den Siedlungsgebieten der Israelis nicht zu kaufen. Es kommt wieder. Die Juden sind unser Unglück. Das heißt, wir lassen uns blenden durch den Satz, das Nahostproblem, wenn das gelöst würde auf Kosten Israels, dann hätten wir einen Frieden. Dabei ist der ganze Nahe Osten ein Kriegsherd gewesen, schon immer. Aber das wird jetzt so weitergegeben. Oder die müssten nur die besetzten Gebiete aufgeben. Wie oft hat man mir das mitgegeben auf die Israelreisen? Ich soll doch unseren Reiseführer fragen, das habe ich dann auch gemacht. Ja, wenn doch Israel die besetzten Gebiete aufgeben würde, dann gäbe es doch Frieden. Ich habe das einmal genauso unserem Reiseführer Israel Goldschlager gesagt, da sagt er, weißt du, in unserer Regierung, das ist ja Demokratie Israel, in unserer Regierung gibt es halt Leute, die sagen, nicht besetzte Gebiete, sondern befreite Gebiete. Oder die Mauer muss weg. Jetzt wehrt sich Israel gegen die Terrorüberfälle durch eine Mauer. Und dann werden die Touristen, je nach Reiseführer, hingeführt an die Mauer, die zwischen Jerusalem und Bethlehem oder auch sonst wo, oder der Zaun, der die trennt. Und dann wird eben gezeigt, wie fürchterlich das Leben ist, wenn da die Kontrollen sind. Ist uns bewusst, seitdem Israel diesen Zaun, diese Mauer gegen die Terrorüberfälle gebaut hat, 90-95% weniger geworden sind. Das wird nicht gesagt. Aber seitdem die Raketen herübergeschossen werden, hilft natürlich auch die Mauer nicht mehr viel. Beispiele von einst und von heute. Im Weltgeschehen sollten wir unser Augenmerk einmal von dem Satz herprägend aufhorchen, die Welt ist mündig geworden. Ich kann mich noch gut erinnern, wie am Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre dieses Schlagwort aufkam. Die Welt ist mündig geworden. Zuerst hieß es, die Welt ist kleiner geworden, der Globus ist kleiner geworden durch Verkehrstechnik und so. Und dann, die Welt ist mündig geworden. Und dann, wir brauchen mündige Gemeinde und der mündige Mensch. Wer gibt es denn den? Es gibt ein anderes Schlagwort, das stammt aus dem Munde eines hochwohllöblichen Professors und großen Mannes in unserer Welt, nämlich vom Professor Hans Küng, der sagen kann, Weltfrieden gibt es nur durch Religionsfrieden. Da hat er ja recht. Wenn die Religionen aufhören würden, sich gegeneinander zu bekriegen und wenn der Fanatismus endlich ein Ende fände, dann, aber der wirkliche Weltfrieden, den schaffen wir doch nicht. Und wenn es Hans Küng 100-mal meint, Ich habe den Eindruck, zunehmend, wisst ihr, der Gedenke Weltfriede und Religionsfriede ist ja keine schlecht formulierte Parole, muss man sagen. Aber das fördert das Denken in Richtung Einheit. Der Einheitsgedanke, auf das sie alle ein seien, eine Falschauslegung von Johannes 17 ist es übrigens, wenn man damit die Einheit meint, der Einheitsgedanke überlagert heute alles. Integrieren, umarmen, miteinander. Wir müssen doch zusammenleben, das stimmt doch alles. Aber dadurch Weltfrieden erreichen? Also es ist zum Angstkriegen. Jetzt kommt meine letzte Frage, weil ich ja nicht mit Angstmachen da auftreten will. Wie schützen wir uns vor Verführung? Antworten, konsequent der Führung Jesu anvertrauen, er ist der gute Hirte und kein anderer. Psalm 119, wie wird ein Mensch, wie wird ein junger Mann, wie überhaupt ein Mensch seinen Weg unsträflich gehen? Antwort, wenn er sich hält an deine Worte. Den Herrn Jesus um Führung bitten. Zu wissen, dass die Mahnung, die er mitgegeben hat in Johannes 15, bleibet in mir, eine Grundregel ist. Bleibt mit mir zusammengebunden. Und dann sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Das ist eigentlich dasselbe. Denn welche der Geist Gottes treibt, führt, leitet, die sind Gottes Kinder. Und dann sich an Gottes Wort halten, meint auch dasselbe. Führung Jesu, Führung durch den Heiligen Geist, sich an Gottes Wort halten. Jesus sagt, liebet ihr mich, so haltet meine Gebote, das heißt meine Worte, das, was ich zu euch gesagt habe. Bleibet an meiner Rede. Das Wort Gottes ist der Maßstab, nicht wir wissen es besser, wir bestimmen das. Und heute sagen wir, und selbst von kirchlicher Seite wird es gesagt, wenn die Bibel ganz klar, ich muss nochmal die Homo-Geschichte bringen, wird er immer wieder gebracht, dass man meinen könnte, 90% seien in diese Richtung geprägt. Das stimmt doch auch gar nicht. Aber wenn das immer wieder kommt, das ist interessant, wenn man von der Bibel her dann die klare Weisung irgendwie nivellieren will, sagt man, ja, im Alten Testament ist ja klar, dass das verboten war, denn dort gilt ja das Wort, seid fruchtbar und mehret euch, und das funktioniert bei der Homo-Geschichte ja nun absolut nicht. Also, ja, das war im Alten Testament, dann habe ich gesagt, habe ich erlebt. Ja, was ist denn Paulus im Neuen Testament? Was ist denn mit dem Römerbrief und in seinen Briefen überhaupt, wo er dazu ganz klar Stellung nimmt? Mit Nein. Ja, da spricht Paulus als Jude. Ja, dann ist nicht mehr weit, dann zu sagen, das ist eine Schöpfungsvariante. Kirchlicherseits wird das dann gesagt. Sich an das Wort Gottes halten. Hat es der Gnadauer Verband oder die APIS, es ist ja eine Richtung, herausgebracht, wir brauchen mehr Bibel. Das heißt nicht mehr Bibeln, sondern mehr Bibel, gemeint wirklich das Wort Gottes aufnehmen. Bibel von vorne bis hinten durchlesen. Nicht bloß die Losungsbüchlein Christen darstellen, sondern ich sage bloß, ich verwende auch das Losungsbüchlein. Aber nur die Losungen des Tages zu lesen, ist doch viel zu wenig. Da fehlt entscheidende Orientierung. Bibel von vorne bis hinten ist eine einzige Einheit, ein großartiger Organismus. Ich sage es noch einmal. Bibel von vorne bis hinten durchlesen. Beispiel erlebt. Ich weiß nicht, ob der Name Edmund Brill uns was sagt. Er ist bei CAP angestellt, ein Theologe und hat auch Journalistik studiert. Ich kenne ihn durch eine Begegnung. Da ging es um die Herausgabe eines Buches über Israel. Naja, also auf jeden Fall hat es Kontakt gegeben. Und ich habe ihn dann gefragt oder gewagt zu sagen, sagen Sie mal, wie sind Sie eigentlich, weil er ja ganz klar die These vertritt, Israel ist das erwählte Volk Gottes. Also da schwimmt er gegen den theologischen Strom aus seinem Bereich. Wie sind Sie denn eigentlich auf dieses Israel-Thema gekommen, dass Israel das Zeichen Gottes ist, das erwählte Volk Gottes ist, dass es wieder zurückkehrt ins Land der Väter? Wisst ihr, was er gesagt hat? Durchs Bibellesen. Das ist es. Die Bibel lesen und ernst nehmen. Und nicht einfach leichtgläubig sein, auf Parolen hereinfallen. Wer wird denn verführt? Paulus bringt es auch auf den Punkt in 2. Thessalonicher 2, Vers 10. Das ist ein positives Beispiel für eine Bündelung großartiger vieler Gedanken. Wer die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat, das ist die positive Wendung dessen, was Paulus dort sagt. Die werden verführt, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Also positiv, die Liebe zur Wahrheit ist die Liebe zu Jesus und die Liebe zum Wort Gottes. Bei so viel Verführungspotenzial kann man schon fragen, wer kommt hier durch? Wer wird bewahrt? Wollt ihr eine Antwort? Ich kann sagen, nein, nicht ich, die Bibel sagt es. In 1. Johannes 5, Vers 18 heißt es, wer aus Gott geboren ist, den bewahrt er. Das ist's. 1. Johannes 5, Vers 18. Wer aus Gott geboren ist, manche Übersetzungen älteren Datums, die sagen, der bewahrt sich. Den bewahrt er. Nämlich Gott selber. Lassen wir uns so hinbewahren. Nun wollen wir beten. Herr Jesus, es ist so viel Negatives in unserer Welt. Und du siehst das noch viel schärfer und deutlicher. Du siehst auch das ganze Verführungspotenzial. Du weißt, wie der altböse Feind, dein Gegenspieler, sich aufgemacht hat, eine ganze Welt zu blenden und zu verführen. Hilf, dass wir als die Deinen klar sehen, nicht auf taktische Manöver hereinfallen, auf vordergründiges hereinfallen, nicht uns durch Scheinlogik blenden lassen, sondern dass Dein Wort unser Maßstab sei und bleibe. Das schenke uns allen. Amen.